Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute als Wort der Schrift nochmal einen kurzen Vers aus Apostelgeschichte 19, Vers 23. Das kurze Sätzlein: Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Hört durch meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich habe heute noch, wie wir sehen, einen Nachschlag zu Kapitel 19. Junge Leute mit einem kräftigen Appetit freuen sich ja immer, wenn es noch einen Nachschlag gibt. Und heute noch ein geistlicher Nachschlag zum letzten Kapitel, das wir in der Reihe über die Apostelgeschichte eigentlich schon hinter uns gelassen haben. Und zwar wollen wir uns diesen kurzen Vers 23 noch einmal genauer ansehen. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Den Aufruhr hatten wir von etlichen Sonntagen schon hinlänglich betrachtet. Nicht eingegangen war ich dabei auf diese Formulierung betreffs des Weges. Um welchen Weg ging es denn dabei? Wege gab es viele in Ephesus, um Ephesus und um Ephesus herum. War da in Ephesus eine neue Straßenführung zum Artemistempel geplant, über den man sich nicht einigen konnte, oder um welchen Weg geht's hier? Hat jemand eine Vorstellung? Um den Jesusweg, ganz genau. Deshalb habe ich auch die Predigt überschrieben mit dem Thema Auf dem Weg mit Jesus. Es geht um den Weg der Jesus-Nachfolge. Mindestens 6-mal redet das Wort Gottes in der Apostelgeschichte in dieser Formulierung. Wenn ich richtig nachgeschaut habe, das erste Mal bei Paulus, als er nach Damaskus aufbricht, ob er etliche dieses Weges fände, als er nämlich die Gemeinde Jesu dort verfolgen will. Dann Apostelgeschichte 19, Vers 9, dass einige der Juden vor der Menge schlecht redeten von dem Weg. Dann unser Vers, dass ein Aufruhr entsteht, betreffs des Weges. Apostelgeschichte 22, Vers 4, spricht Paulus in Jerusalem zum jüdischen Volk und berichtet, dass er diesen Weg verfolgt hat bis auf den Tod und viele Männer und Frauen ins Gefängnis überlieferte. Schließlich Apostelgeschichte 24 bezeugt Paulus vor Felix, Vers 14, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter diene. Und schließlich im gleichen Kapitel heißt es, Vers 22, vom Statthalter Felix nun selbst, dass er von dem Weg genauere Kenntnis hatte. Dieser Tatsache wollen wir uns heute zuwenden. Die Nachfolge Jesu wird als Weg beschrieben. Was heißt das für das rechte Verständnis der Jesus-Nachfolge? Was heißt das für das rechte Verständnis vom Christsein? Wir verstehen das, wenn wir über ein Beispiel nachdenken und uns die Frage stellen: Was ist ein Wanderer? Ist ein Wanderer einer, der eine Wanderkarte hat, die vielleicht sogar lesen kann, mit Höhenlinien und so weiter? Oder ist ein Wanderer einer, der weiß, dass es die Alpen gibt, der vielleicht sogar Mitglied im Schwäbischen Albverein ist, wahrscheinlich der Wanderclub schlechthin? Oder ist ein Wanderer einer, der 2 Paar Wanderstöcke und sogar 5 Paar Wanderschuhe zu Hause hat? Oder einer, der alle Louis Drenker-Filme gesehen hat? Wer ist ein Wanderer? Wir wissen, all das mag zum Wandern unter Umständen ganz nett und hilfreich sein, aber das alles macht einen Wanderer nicht wirklich aus. Denn ein Wanderer ist schlicht einer, der wandert. Ganz einfach. Und das Gleiche gilt nur für einen Jesus-Nachfolger. Wer ist ein Jesus-Nachfolger? Wer ist ein Christ? Ist das einer, der eine Bibel hat? Kann nie schaden. Der vielleicht sogar regelmäßig darin liest, kann noch weniger schaden. Einer, der an Jesus glaubt, dass es Jesus gibt, vielleicht sogar glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, der Mitglied in einer christlichen Gemeinde ist, vielleicht sogar in unserer Gemeinde. Ist das ein Christ, ein Jesus-Nachfolger? Nein. Überraschenderweise vielleicht für den einen oder anderen, nein, liebe Geschwister, das ist bis dahin nur ein frommer Theoretiker. Das ist bis dahin nur ein frommer Theoretiker. Sogar wenn ich weiß, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für meine ganz persönlichen Sünden, dann ist das nur graue Theorie, solange ich nicht wirklich Jesus nachfolge, solange ich nicht wirklich mit Jesus auf dem Weg bin, solange ich nicht wirklich Jesus, den Herrn meines Lebens, sein lasse. Deshalb sagt uns Gottes Wort in der Apostelgeschichte mehrfach und sehr eindrücklich, und deshalb habe ich auch diese 6 Stellen alle vorgelesen. Ein Christ ist keiner, der alles über Jesus weiß, wenn es überhaupt einen solchen Menschen gäbe. Würde ihn das nicht zu einem Christen machen. Ein Christ ist einer, der mit Jesus auf dem Weg ist. Und wer nicht mit Jesus auf dem Weg ist, der mag sogar auf das Bekenntnis seines Glaubens hin getauft sein, vielleicht sogar hier in diesem Taufbecken, so ist er dennoch auf dem Weg des Verderbens, wenn er nicht mit Jesus auf dem Weg ist. Der Weg ohne Jesus, das ist der Weg, von dem Paulus Römer 3, Vers 15 folgender schreibt: Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Denn ein Weg ohne Jesus ist, wie wir im Weiteren sehen werden, ein Weg ohne Frieden, ein Weg ohne Segen, ein Weg der Verwüstung und des Elends. Und liebe Geschwister, ich muss sagen, das ist für mich immer wieder erschütternd, wenn ich Menschen begegne, die sich Christen nennen, aber auf ihren Wegen ist Verwüstung und Elend. Ich rede jetzt nicht von kirchlichen Karteileichen, die wir in den Landeskirchen zuhauf haben, aber auch zunehmend in freikirchlichen Gemeinden, die zwar in der kirchlichen Statistik auftauchen, nicht aber im Leben der Gemeinde. Nein, ich rede von denen, die sich ganz bewusst als Christen verstehen, die ihren Glauben bekennen, die regelmäßig christliche Gottesdienste besuchen. Aber ich befürchte, dass etliche, die in unseren Gemeinden bekennen, Jesus ist der Herr, Jesus ist mein Heiland, in der Ewigkeit einmal nicht dabei sein werden, weil ihr Bekenntnis ein Lippenbekenntnis ist. Sie haben gewusst, worauf es ankommt. Der Geist Gottes hat ihnen die Augen geöffnet für ihr Verderben, aber sie haben sich nicht verbindlich mit dem Herrn Jesus auf den Weg gemacht. Und wenn es wirklich drauf ankommt, lassen sie sich nicht vom Geist Gottes leiten. Das ist ja die Nagelprobe, liebe Geschwister. Deshalb spitze ich so zu. Alles andere ist fromme Theorie. Es geht um die eine Frage, wenn es hart und auf hart kommt, wenn mein Wille gegen den Willen des Herrn steht. Welchen Willen folge ich? Welchen Weg gehe ich? Und dann lassen Sie sich nicht vom Geist Gottes leiten, dann gehen Sie stur Ihre eigenen Wege. Und Verwüstung und Elend sind die Folge. Diese Wege der Gottlosen vergehen. Es hätte als Lesung auch hervorragend Psalm 1 gepasst. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ist interessant, denkt mal zu Hause, wenn ihr heute noch Zeit habt oder die laufende Woche, drüber nach, wie oft in der Bibel vom Weg die Rede ist. In allen möglichen Zusammenhängen und Schattierungen ist mir selber erst wieder ganz neu bewusst geworden in der Vorbereitung auf diese Predigt. Die Wege der Gottlosen vergehen, sie laufen ins Nichts, in Verwüstung, Elend, Verderben. Und Petrus schreibt im 2. Brief, Kapitel 2, Vers 21, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben. Petrus redet also von solchen Menschen in der Gemeinde, die ein Bekenntnis zu Jesus hatten, die den Weg der Gerechtigkeit erkannt haben, aber nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten Gebot. Sie haben den Weg erkannt, aber sie haben nicht den Willen des Herrn getan. Und dann setzt Petrus noch eine erschreckend ernste Mahnung dazu. Es ist ihnen nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespeih und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Drastische Bilder. Das frömmste Bekenntnis ist nichts wert, wenn wir uns nicht wirklich mit Jesus auf den Weg machen. Ich rede nicht davon, dass jemand da und dort in Sünde fällt, ohne das verharmlosen zu wollen, aber das geschieht uns leider allen immer wieder. Wir sind alle immer noch Sünder. Nein, ich rede davon, dass Menschen unbußfertig, stur, hartnäckig auf eigenen Wegen bleiben. Dass sie die Hand Gottes ausschlagen, die der Herr ihnen hinhält, dass sie nicht Buße tun, dass sie sich nicht vom Herrn auf den rechten Weg zurückführen lassen. Liebe Geschwister, der Herr schenke, dass wir nicht zu diesen gehören. Wir werden am Schluss noch drauf kommen, das haben wir nicht in der Hand. Wir sind dabei ganz und jeden Tag auf die Gnade und das Wirken unseres Heilens angewiesen. Wer zu Jesus gehört, muss mit ihm auf dem Weg sein. Das kann anders überhaupt nicht gehen. Warum? Ich denke an ein ganz bestimmtes Wort der Schrift des Neuen Testaments, das wir alle kennen. Handelt von Jesus und dem Weg. Genau, Johannes 14, 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weil Jesus der Weg ist, kann niemand bei Jesus sein, ohne auf dem Weg zu sein. Geht nicht. Viele Menschen meinen, wenn sie eine Bibel haben, drin lesen, für wahr halten, was drin steht und mit ihren Sorgen zu Jesus kommen, dann wären sie Christen. Ist ein Irrtum. Ein Christ ist ein Jesus-Nachfolger, einer, der mit Jesus auf dem Weg ist, niemand sonst. Aufgrund dieser Tatsache wollen wir im weiteren Teil der Predigt über zwei Fragen nachdenken. Was heißt es inhaltlich, mit Jesus auf dem Weg zu sein? Und was heißt es praktisch, mit Jesus auf dem Weg zu sein? Zum Ersten, was heißt es inhaltlich, mit Jesus auf dem Weg zu sein? Da schauen wir uns das Wesen dieses Weges miteinander an. Weil Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist der Weg mit Jesus als erstes der Weg der Wahrheit. 1. Mose 24, Vers 48 berichtet Eliezer. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Der Knecht Abrahams von der Erfüllung seines schwierigen Auftrags. Er musste ja für den Sohn seines Herrn, für Isaak, die rechte Frau finden. Und das ist bis heute keine leichte Aufgabe oder auch umgekehrt. Und der Eliezer wusste das. Als der Herr ihm hierbei geholfen und ihn mit sicherer Hand zur rechten Frau hingeführt hatte, da erzählt Eliezer, dann verneigte ich mich, warf mich vor Jahwe nieder und dankte Jahwe, dem Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hatte. Und das, was da im Hebräischen steht, das kann man anstatt der rechte Weg auch übersetzen mit dem Weg der Treue oder Weg der Wahrheit. Das wäre die wörtliche Übersetzung, Weg der Treue oder Weg der Wahrheit. Beides gehört im Hebräischen zur gleichen Wortfamilie. Warum an dieser Stelle der Weg der Wahrheit oder der Weg der Treue? Ganz einfach, weil der sich auf den Weg mit Gott macht, der erfährt, dass dieser Weg der Wahrheit und der Weg der Treue ist, auf dem er zuverlässig Gottes Handeln erfahren kann. 1. Könige 2, das haben wir als Lesung gehört, ermahnt der sterbende David seinen Sohn und Nachfolger Salomo, auf dem rechten Weg zu bleiben und sagt, damit der Herr sein Wort aufrechterhält, das er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, sodass sie in Treue wörtlich wieder, oder auch Wahrheit, also auf dem Weg der Wahrheit vor mir leben, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. In Treue und Wahrheit soll Salomo seinen Weg gehen. Dann wird es dem Volk Israel am rechten König mit Salomo und nach Salomo nicht fehlen, denn dann wird der Herr Salomo und das Volk Israel segnen, wenn er auf dem Weg der Wahrheit bleibt. Aber wir wissen bei Salomo, er ist nicht auf diesem Weg geblieben. Er hat es im Herrn angefangen, aber er hat es in menschlicher Weisheit vollenden wollen. Er hat den Weg der Wahrheit verlassen. Er hat den Weg politischen Machtdenkens und politischer Strategie eingeschlagen. Er hat unzählige Königstöchter aus den Nachbarvölkern, aus den Heiden, geheiratet, zu Haupt- und Nebenfrauen gemacht, um mit den Königen der Nachbarvölker politische Bündnisse zu schließen, die durch Eheschließungen gefestigt wurden. Und so hat er ein Netzwerk politischer Macht aufgebaut, zur Sicherung und zur Ausweitung seiner Position. Politisch mag das klug gedacht gewesen sein, aber es war nicht der Weg der Wahrheit. Es war nicht der Weg des Vertrauens auf den Herrn. Und deshalb hat der Herr seinen Segen über Salomo und vor allem über dem Volk Israel zurückgenommen. Und nach Salomo, das wissen wir, ist das Königreich Israel auseinandergebrochen. Und es gab in Israel, zumindest im Nordreich, keinen oder kaum mehr einen König nach dem Willen des Herrn. Es hat fortan am rechten Mann auf dem Thron Israels gefehlt. Gottes Segen ist kein Selbstläufer. Er hängt damit zusammen, ob wir auf dem Weg der Wahrheit bleiben. Damit steht der Segen Gottes für unser Leben auf dem Spiel. Und deshalb, liebe Geschwister, dürfen wir auch nicht gleichgültig zusehen, wenn der Weg der Wahrheit verlassen wird. Da geht es um alles. Und deshalb widersteht sogar der Apostel Paulus in aller Schärfe seinem Bruder in Christus, dem Apostel Petrus, wo dieser den Weg der Wahrheit verlässt. Genau darum geht es ganz wörtlich. Galater 2,14 schreibt Paulus: Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allem. Da schreitet Paulus öffentlich ein und er schreibt öffentlich im Brief an die Gemeinden darüber. Als er sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit wandelten, ist Alarmstufe rot. Und das hatten wir ja auch vor einigen Wochen als Thema, der geradlinige Weg des Segens. Der Weg der Wahrheit, der Weg des Segens, der Weg mit Jesus, sehen wir auch hier noch in weiteren Bibelstellen, ist immer der gerade Weg. Der gerade Weg ist der Weg des Segens und der geistlichen Vollmacht. Wer den geraden Weg der Wahrheit verlässt, der verlässt den Weg des Segens und damit auch den Weg des Lebens. Das ist die zweite inhaltliche Bestimmung dieses Wegs. Der Weg mit Jesus ist der Weg des Lebens. Psalm 16, Vers 11 betet David: Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Und Sprüche 15, 24 lesen wir: Der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, nämlich zur Herrlichkeit beim Herrn, damit er dem Scheol, wörtlich der Welt des Todes gemeint, unten entgeht. Der Weg des Lebens rettet aus Tod und Verderben. Und Jeremia 21, Vers 8 lässt Gott ausrichten: Und zu diesem Volk sollst du sagen, so spricht der Herr: Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Gott legt vor, damit der Mensch auswählen kann, welchen Weg will ich gehen. Und im gleichen tödlichen Ernst hat Gott einst durch Mose sagen lassen: Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. 5. Mose 30 und ein paar Verse später: Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Gott ruft uns in die Entscheidung. Er hat vor 2.000, 3.000 Jahren das Volk Israel in die Entscheidung gerufen und vor 3.5 zur Zeit des Mose. Er ruft uns in die Entscheidung. Er sagt, du kannst meinen Weg gehen, den guten, den geraden, den Weg des Segens, den Weg, auf dem ich dir deine Schuld vergebe, den Weg, auf dem ich dir jeden Tag die Möglichkeit gebe, neu anzufangen, egal was du gestern vermisst gemacht hast, heute, morgen ist meine Gnade neu, mein Erbarmen groß, du kannst neu anfangen. Auf diesem Weg, der ins ewige Leben führt. Oder du kannst deinen Weg gehen, auf dem du dein Ding durchziehst. Aber auf diesem Weg hast du meinen Segen nicht. Und am Ende dieses Weges wirst du in Sünde und Schuld umkommen. Und der Unfriede wird dich auf deinen eigenen krummen Wegen umtreiben. Der Unfriede. Denn das ist die dritte inhaltliche Bestimmung vom Weg mit Jesus. Es ist der Weg des Friedens. Wenn ein Mensch mit sich und mit dem Herrn im Reinen ist, dann ist sein Leben im Frieden. Jesaja 59, Vers 8 lesen wir, den Weg des Friedens kennen sie nicht, jetzt ist wieder von den Gottlosen die Rede. Und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm, jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Das ist der Unfriede des Sünders, der seinen Herrn und Erlöser nicht kennt und nicht mit ihm unterwegs ist. Das sind die krummen Wege. Die eigenen Wege des Menschen im Unterschied zum geraden Weg des Herrn. Um diese krummen Wege des Unfriedens wieder gerade zu machen, kam Jesus, Lukas 1, 79, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Der Herr will, dass in unserem Leben Friede einkehrt. Und dass unsere Seele Frieden mit Gott findet, im Wissen der Vergebung der Schuld. Das gehört dann ganz eng mit dem vierten inhaltlichen Punkt zusammen. Der Weg mit Jesus ist der Weg der Gerechtigkeit. Bei der Gerechtigkeit geht es ja um die Vergebung meiner Schuld. Da geht es darum, dass das alles, was ich an Bockmist in meinem Leben gemacht habe, vor Gott bereinigt wird. Da geht es um die Frage, wie kann ich elender Sünder vor dem heiligen und gerechten Gott bestehen? Antwort, gar nicht. Es sei denn, dass Jesus selbst meine Gerechtigkeit geworden ist. Nur wer mit Jesus auf dem Weg ist, der hat die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Psalm 23, der wunderschöne Psalm vom guten Hirten, Vers 3. Er leitet mich wörtlich in Pfaden der Gerechtigkeit, auf dem Weg der Gerechtigkeit. Und Sprüche 12, Vers 28 knüpft den Bogen, auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, weil eben die Gerechtigkeit uns rettet aus der Verdammnis und uns damit Leben bei Jesus schenkt. Soweit zur inhaltlichen Bestimmung. Was heißt es inhaltlich auf dem Weg mit Jesus sein? Das heißt auf dem Weg der Wahrheit, auf dem Weg des Lebens, auf dem Weg des Friedens, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu sein. Was heißt es ganz praktisch? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. So leben, wie Gott es haben will. So leben, wie Gott es haben will. Dass ich jeden Tag frage, Herr, was willst du? Dass ich in allen Entscheidungen und Weichenstellungen meines Lebens frage, Herr, was ist dein Weg? Ob das die Berufswahl ist? Für viele schwierig, wir kennen die Zukunft nicht. Aber der Herr weiß, was morgen und übermorgen gefragt ist. Vor dem Herrn liegt unser Leben wie ein aufgeschlagenes Buch. Und deshalb kann er treffsicher, mit hundertprozentiger Treffsicherheit dafür sorgen, dass die Weichenstellungen in unserem Leben heute schon exakt so fallen, wie sie auch in 10, 50, 80 Jahren, wenn wir so lange noch leben, aktuell und richtig sind. Wenn wir ihn danach fragen und darum bitten. Und noch viel mehr gilt das bei der Wahl des rechten Ehegatten. Wie unsäglich viel und großes Leid bringen Menschen über sich und über andere, weil sie bei der Wahl des Ehegatten nicht geduldig nach dem Willen des Herrn gefragt haben, sondern eigene Wege gegangen sind und eigenmächtige Entscheidungen getroffen haben. Einer meiner Studienfreunde, selbst Sohn einer Weinbauernfamilie, heiratete die Tochter eines Weinbauern. Ich habe es neulich schon mal jemand erzählt. Und die brachte wohl auch einige Hektar Weinberg mit in die Ehe. Und er meinte dazu, die Liebe vergeht, die Hektar bleibt. Ihr habt es verstanden, ja? Er sagte das in Gegenwart seiner Frau und meinte das natürlich im Spaß. Die beiden sind immer noch verheiratet, soweit ich weiß, glücklich, dürften mittlerweile um die Silberhochzeit rum sein. Aber es steckt was Wichtiges drin. Die Liebe kann ein äußerst brüchiges und vergängliches Ding sein. Wenn die Rahmenbedingungen einer Ehe nicht oder nicht mehr stimmen, dann bleibt meist auch die Liebe nach nicht allzu langer Zeit auf der Strecke. Und was bleibt dann noch? Wenn die Liebe das Einzige war, was die Ehe getragen hat, bleibt nichts mehr. Dann wird aus Zweisamkeit Einsamkeit und nicht selten wird aus Liebe Hass und Verachtung. Ich habe es viele Male erlebt und ihr wahrscheinlich auch. Die Liebe ist kein Selbstläufer. Die Liebe ist auch kein Unkraut, das man mit noch so viel Aufwand kaum kaputt kriegt. Die Liebe ist ein überaus verletzliches und zartes Ding. Und deshalb braucht sie einen geschützten Raum, in dem sie wachsen und gedeihen kann. Gefühle sind in einer Ehe ganz gewiss wichtig. Ich hätte mir niemals vorstellen können, eine Frau zu heiraten, die ich nicht von Herzen liebe. Ich empfehle das auch niemandem. Ich halte die Liebe für außerordentlich wichtig, wenn man eine Beziehung aufbaut mit dem Ziel einer Ehe. Ja, für unverzichtbar. Aber wer seine Beziehung nur auf Gefühle baut, ohne darauf zu achten, dass seine Ehe insgesamt auf einem tragfähigen Fundament steht, der kann sehr schnell erleben, dass Gefühle zerrinnen. Und das einzige zuverlässige, felsenfest zuverlässige Fundament ist Jesus, auch für eine Ehe. Sehr interessantes Eingangsbeispiel, der Weg der Wahrheit. Das erste Beispiel, das ich aus dem Alten Testament genannt habe, war Eliezer, war genau das Thema. Er hat die rechte Frau für den Sohn seines Herrn gesucht. Und er wusste, bei dieser schwierigen Entscheidung, wo Wohl und Wehe des Lebens des Isaaks abhängt, dass der nicht am Schluss mit irgendeiner Beißzange sein Leben verbringen muss, sondern wirklich mit einer Frau, die ihm vom Herrn geschenkt ist. Da brauche ich die Führung des Herrn. Und deshalb können und sollen wir in diesen Fragen, wie auch in allen anderen, den Herrn bitten, wie David sagte im Psalm 139, Vers 23 folgende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Der Herr lässt den, der ihn mit Ernst fragt und um Hilfe bittet, nicht im Stich. Nur der Herr Jesus selber kann es wirklich tun. Nur er kann uns auf rechter Straße führen. Aber wir sollen ihn darum bitten. Und zwar mit Ernst darum bitten. Der Herr erhört in der Regel nicht die Gebete, die nur so dahingesagt sind. Wenn wir den Herrn bitten, Herr, führ mich auf deinem Weg, aber in unserem Herzen haben wir uns schon vorgenommen, auf jeden Fall diesen eigenen Weg zu gehen, den wir schon für uns ausgewählt haben, dann können wir nicht notwendigerweise damit rechnen, dass der Herr unser Gebet erhört. Der Herr lässt nicht mit sich spielen. Die Verheißung lautet, Psalm 37, Vers 4, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt nicht, dass der Herr all unsere Spleens und alle unsere momentanen Wünsche erfüllen, die da gerade irgendwo in uns rumsurren. Das heißt, der Herr wird die Gebete erhören, die wirklich aus tiefstem Herzen kommen. Begehrt unser Herz, auf dem Weg mit Jesus zu sein? Das ist die Frage. Begehrt unser Herz, auf dem Weg mit Jesus zu sein? Was tun, wenn wir bei dieser Frage feststellen? Fehlanzeige. Totale Fehlanzeige. Mein Herz begehrt durchaus nicht auf dem Weg, mit Jesus zu sein. Mein Herz will nur seinen eigenen Dickkopf durchsetzen. Das könnte er, Hand aufs Herz, die ehrliche Antwort bei einer ehrlichen Beantwortung dieser Frage sein. Was tun? Dann ist Hopfen und Malz verloren. Wenn nicht mal der gute Wille da ist, dann kann auch Jesus nichts mehr machen. Widerspruch? Hoffentlich. Selbst dann, liebe Geschwister, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Dann ist zwar höchst bedenklich, aber auch da können und sollen wir beten, Herr, dann schenk du mir das rechte Wollen. Nimm du mein Herz in deine Hand und wirke du, dass mein Herz will, was du willst. Denn er ist der, der beides schafft und er allein ist der, der beides schafft, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wir sind also ganz und gar von ihm abhängig. Mit unserem Willen, mit unseren guten Vorsätzen ist kein Blumentopf zu gewinnen. Und weil wir so ganz und gar von ihm abhängig sind, deshalb ist es wichtig, dass wir ganz nah bei ihm bleiben und bei seinem Wort. Und deshalb singen wir jetzt nochmal das Lied vom letzten Sonntag, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Das sollte unser Herzensanliegen und unsere Bitte sein, morgens, mittags und abends. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Amen.